habe ich mich auch dazu entschieden, die Ausbildung zu machen. Bin Berater für, ich glaube, 3 Jahre. Und da war ich schon in der Geschäftsführung tätig und konnte dann halt konkrete Themen auch aus meinem beruflichen Kontext jetzt hier aus der Geschäftsführung bei Viva Con Agua immer wieder mit reintragen. Und das waren so extrem notwendige Entwicklungsschritte auch für uns, für die Organisation, wo ich dann aber mit dem TA-Wissen dann trotzdem betriebswirtschaftliche Konzepte eingeführt habe, aber eben nicht aus einer rein sachlichen, analytischen Perspektive, sondern aus einer beziehungsorientierten Perspektive, die eher TA geprägt war.
Wir sitzen heute mit Caroline Stüdemann zusammen. Sie ist Geschäftsführerin von Viva Con Agua de St. Pauli, Botschafterin der Freude, dazu sagst du vielleicht später nochmal was, Leadership-Expertin und auch TA-Beraterin. Aber sag mal, Caro, ist es eigentlich ein Zufall, dass dein Hobby auch was mit Wasser zu tun hat?
Ich weiß auch nicht so genau. Ein bisschen fühlt es sich an wie ein Zufall und irgendwie zieht sich das Wasser wie ein blauer Faden durch mein Leben, kann man schon so sagen. Irgendwie als Kind und Jugendliche war ich immer total viel im Meer, an den Seen, auf Flüssen, im Kanu unterwegs. Und jetzt bin ich seit 8 Jahren Kitesurferin, ganz passioniert. Wann immer es geht, bin ich auf der Ostsee, auch tatsächlich sogar auch im Winter. Ziehe ich meinen dicken Neoprenanzug an und dann geht's raus aufs Wasser.
Oha.
Und dick eingepackt ist es auch gar nicht so kalt. Sieht nur von außen immer kalt aus.
Und wie hoch bist du schon gesprungen?
6 Meter. Mhm.
Ja, wow.
Das ist hoch, ne?
Also, keine Ahnung. Aber
fühlt sich schon sehr hoch an. Also ich glaube, so viel höher muss es auch nicht sein.
Was sollte man denn außer den 6 Metern noch über dich wissen?
Ja, also ich bin sehr engagiert für meine Mitmenschen, würde ich sagen. Ich bin schon, seit ich in meiner Schule Schülersprecherin war und da auch engagiert war für meine Mitschülerinnen und Mitschüler, hat es mich irgendwie immer schon beschäftigt, wie kann ich mich auch einbringen für mein Umfeld, einerseits für meine Mitmenschen, aber auch für die Umwelt. Ich habe damals wollte ich unbedingt Umweltschützerin werden und habe damals so Regenwaldschutzprojekte unterstützt und habe irgendwie immer Felder gesucht, mich auch selber zu engagieren und mich einzubringen. Und ja, dann ist es irgendwie so mit dem Studium losgegangen, da habe ich Sozialmanagement studiert und mich viel mit der Frage beschäftigt, wie können eigentlich klassische Unternehmen sozialer werden, mehr dem Gemeinwohl folgen und auf der anderen Seite aber auch, was können aber auch soziale, gemeinwohlorientierte Unternehmen auch von der freien Wirtschaft lernen? Sei es an Methodiken, auch so gewissen Konzepten, aber auch Themen wie Effizienz oder Verschlankung von Organisationen und Prozessen. Und mich hat immer diese Schnittmenge so total fasziniert. Und ich dachte eigentlich immer, eigentlich braucht es Unternehmen, die genau in dieser Mitte verortet sind, die auf der einen Seite nach sozialen Prinzipien handeln und trotzdem aber natürlich organisationell super aufgestellt sind, damit sie auch erfolgreich sein können. Und das hat mich viel umgetrieben und mich dann auch in meiner beruflichen Laufbahn bis heute begleitet.
Also so bist du auch bei Viva Con Agua gelandet quasi?
Genau. Das. Nach so verschiedenen Wegen. Ich war ein bisschen im Ausland aktiv, durfte teilweise in Kanada zum Beispiel arbeiten, in der stationären Jugendhilfe, war eine Zeit lang in Ghana, war aber auch eine Zeit lang in China, habe da bei der Deutschen Messe mitgewirkt und konnte so verschiedene berufliche Stationen und Erfahrungen sammeln nach meinem Studium. Hatte eine Zeit lang sogar überlegt, ob ich vielleicht sogar promoviere und eher eine wissenschaftliche Karriere einschlage, habe dann aber irgendwie festgestellt, das passt gar nicht so sehr zu mir oder zu dem, wie ich arbeiten möchte und bin dann erst als Leitung einer stationären Jugendhilfeeinrichtung angefangen, sehr früh in Führung, da war ich 24, habe das übernommen für 3 Jahre und bin dann aber in einer Unternehmensberatung in Hamburg gelandet, weil ich nach Hamburg gezogen bin und da gerne mich auch nochmal weiter ausprobieren wollte. Und dann bin ich bei Viva Con Agua gelandet. Also so ein paar Zwischenstationen waren noch davor und seit 2018 bin ich jetzt hier in der Geschäftsführung.
Nochmal eingehend auf Viva Con Agua, du hast ja gerade eben schon gesagt, dass dich das so interessiert hat, wirklich diese sehr wirtschaftliche Perspektive und auch diese soziale Perspektive. Inwiefern prägt dich das denn jetzt auch in deiner Arbeit von Viva Con Agua? Inwieweit konntest du auch Viva Con Agua dahingehend prägend?
Sehr spannende Frage. Jetzt bin ich ja knapp 7 Jahre dabei. Und so eine Kernfrage, die mich hier auf jeden Fall immer begleitet hat, ist, wie können wir die Organisation insgesamt auch professionalisieren und zukunftsfähig aufstellen? Für alle die, die vielleicht jetzt gar nicht so genau wissen, was Viva Con Agua alles macht, ich würde da nochmal einen kurzen Einblick geben. Also im Kern setzen wir Wasserprojekte weltweit um und unser Hauptgeschäftsfeld ist wirklich Spenden zu generieren. Also wir sammeln Spenden, Privatpersonen, Unternehmen, die Lust haben, Wasserprojekte weltweit zu unterstützen. Die spenden an uns unterschiedliche Summen. Manche machen auch eine Fördermitgliedschaft und sind dauerhaft Mitglied bei uns und unterstützen die gemeinnützige Vereinsarbeit. Wir sind in der Rechtsform ein Verein. Das heißt, wir haben auch Mitglieder, die auch inhaltlich mitwirken können. und setzen dann Projekte zum Beispiel in Tansania, in Südafrika, in Kenia um, wo Menschen eben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Das sind dann Brunnenbohrungen, Quelleinfassungen, aber auch Toilettenbau gehört mit dazu. Und das ist sozusagen unser Hauptfeld. Und das bedeutet natürlich auf der einen Seite eine hohe Wirkungsorientierung. Das bedeutet aber auch eine gute Kommunikation. Wir müssen den Spenderinnen und Spendern natürlich genau vermitteln, was passiert mit eurer Spende. Wir brauchen gute Jahresberichte am Ende, eine hohe Transparenz. Wir brauchen gutes Finanzcontrolling. Wir brauchen eine gute, stabile IT und eine Digitalisierungsstrategie. Und da sieht man jetzt schon, was könnten das für Professionalisierungsschritte auch sein, die jetzt auch so in den letzten Jahren auch von mir viel angestoßen wurden, waren dann halt auch genauso Fragen, wie können wir zum Beispiel im Online-Bereich attraktiver uns darstellen, sodass Menschen auch online an uns spenden, weil im Analogen sind wir sehr gut und sehr bekannt. Man kennt uns von Konzerten, wo Menschen ihren Pfandbecher an uns spenden oder so von verschiedenen Veranstaltungen, wo Menschen mit uns persönlich in Kontakt kommen und das Gefühl haben, ah, oh, das ist eine tolle NGO, die machen tolle Arbeit. Viele Menschen, die sich ehrenamtlich für uns engagieren. Wir sind zwischenzeitlich eine große Gemeinschaft von wahrscheinlich 8.000, 10.000 Menschen deutschlandweit,
wow,
die sich auch in kleinen Ortsgruppen organisieren, in sogenannten Crews. Das heißt, in diesem gesamten analogen, verbindenden und auch sehr beziehungsorientierten sind wir schon sehr stark. Und das aber dann auch in den digitalen Raum zu transferieren oder dann auch zu gucken, wie lässt sich das auch, gerade so ein dezentrales Netzwerk, wie lässt sich das eigentlich auch gut organisieren, strukturieren? Wie gibt man Wissen weiter? Wo finden Menschen Wissen? Wie werden neue Menschen ongeboardet? Und das waren alles dann so Kernprozesse, mit denen ich mich viel beschäftigt habe und geschaut habe, was braucht die Organisation, um eigentlich langfristig zukunftsfähig zu sein.
Ist ja dann wirklich auch eine Herausforderung, wenn ihr so weltweit unterwegs seid, das dann auch immer fotografisch, filmisch, wie auch immer aufbereitet, dann den Spenderinnen oder potenziellen Spenderinnen und Spendern zur Verfügung zu stellen, damit die dann auch sagen, ah, okay, so läuft das also ab, so sieht das aus, wenn ein Brunnen gebohrt wird.
Ja, total. Und international aktiv sein heißt auch, für die Qualitätssicherung vor Ort verantwortlich zu sein. Mhm. Also wir müssen ja auch sicherstellen, dass wir nicht nur einen Brunnen bohren, sondern dass wir auch das Versprechen einhalten können, dieser ist auch in 3 Jahren noch aktiv. Und die Gemeinschaft, mhm, die da vor Ort lebt, die hat das Wissen, wie kann sie den Brunnen reparieren, was braucht es vielleicht für Ausbildungsberufe vor Ort, damit das in so ein langfristiges, eigenständiges System überführt wird, ja, und nicht so eine ganz, mhm, so eine Abhängigkeit zu uns als Organisation bestehen bleibt. Deswegen sind das so ganz verschiedene Tätigkeitsfelder. So einmal im Auslandsbereich wirklich auch diese konkrete Expertise rund um die Wasserprojekte aufzubauen und im Inlandsbereich eigentlich wirklich auch klassische unternehmerische Fertigkeiten. Wie kann man sozusagen immer unternehmerisch bleiben, auch innovativ bleiben? Wie muss sich das Team weiterbilden und weiterentwickeln, damit wir immer wieder auch auf die neuen Rahmenbedingungen eingehen können?
Ich finde es witzig, weil du das halt mit so viel Enthusiasmus erzählst, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, was du an der Uni gemacht hättest. Also nicht, dass du nicht promoviert hättest können, aber das ist ja ein ganz anderes System. Also so Dinge wie Innovation oder, ne, das sind da ja nicht so die Themen. So, also
ja.
Möchte man meinen, ne?
Möchte man meinen. Entschuldige bitte auch alle Unis.
Ja, ich hatte ein tolles Institut an der Uni Hildesheim. Wurde einfach sehr spannend begleitet, durfte zum Beispiel auch einen Forschungsaufenthalt für 6 Monate nach Jerusalem.
Ah.
Und habe mir da auch eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung angeschaut in der qualitativen Sozialforschung und habe geschaut, was sind eigentlich Faktoren, die dazu führen, dass Jugendliche, die in der stationären Jugendhilfe aufwachsen, dass die sich für eine Higher Education, also Abitur oder Studium, entscheiden und das auch erfolgreich abschließen. Mhm. Was sind so Resilienzfaktoren? Und das fand ich tatsächlich wirklich interessant und spannend und durfte da auch bei einer Publikation mitwirken. Und das war natürlich auch so sehr nah und hat mich auch inhaltlich sehr interessiert. Aber natürlich diese Schreibprozesse und dann wirklich das wissenschaftliche Arbeiten habe ich jetzt kürzlich wieder gefühlt, als ich mein Buch geschrieben habe.
Eine das gute ist Überleitung. Schon,
du hast das ein Buch geschrieben.
Ja, über die globale Wassersituation. Und das war natürlich auch wissenschaftlich und mit Schreibarbeit verbunden. Und dieser Prozess ist immer sehr spannend, finde ich. Er hat unfassbar vieles, wo ich viel Neues gelernt habe. Zum Beispiel den Grundwasserschwund in Deutschland, dass selbst in Deutschland wir 10 Milliarden Tonnen an Grundwasser verloren haben. Was für mich wirklich auch augenöffnend war. Aber auch die Zusammenhänge international, 2,2 Milliarden Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Aber auch innovative Potenziale, die es gibt, wie entweder Firmen zum Beispiel über Kühlwasserlösungen, im Kühlwasser Wasser einzusparen, Wasser effizienter zu nutzen, aber auch in der Landwirtschaft über Tröpfchenbewässerung oder andere Wege Wasser viel, ja, sparsamer zu nutzen, was es da auch eigentlich für Potenziale geben könnte. Und das heißt, so ein Schreibprozess ist, finde ich auch immer, dass ich persönlich ganz viel dabei lerne und auch so meine Neugier so total ausleben kann. Aber dann irgendwann, so wenn es dann in diese ganzen Feinheiten geht, nochmal das Lektorat nochmal drüber liest und dann doch nochmal die ganzen Quellenangaben überprüft werden und das letzte Fazit nochmal dreimal umgeworfen wird, dann merke ich, dann werde ich irgendwann ungeduldig und würde gerne abgeben.
Das Buch heißt ja Die Zukunft des Wassers, wollten wir natürlich auch nochmal drauf eingehen. Jetzt hast du dich natürlich jetzt in deiner Profession, in der Organisationswelt schon ganz viel mit Wasser auseinandergesetzt. Was war denn so wirklich das Eindrücklichste, als du in der Recherche warst, als ihr das Buch da geschrieben habt, was dir so hängen geblieben ist, so gesagt hast, wow, das ist ja wirklich total krass.
Ja, es sind mehrere eindrückliche Dinge. Ich glaube, ich habe mich natürlich in meiner beruflichen Laufbahn jetzt auch mit Viva Con Aqua haben wir uns sehr viel damit beschäftigt, was braucht es, damit Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten können und was heißt, Wasser ist ein Menschenrecht. Seit 2010 ist Wasser ja auch als Menschenrecht anerkannt. Das bedeutet eigentlich, dass die Staaten auch in der Verantwortlichkeit sind, dieses Menschenrecht umzusetzen. Und mit diesen Fragen habe ich mich viel beschäftigt. Zum Beispiel 2023 war eine sehr große UN World Water Conference in New York damals. Und das war für mich sehr augenöffnend, weil es tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt in dem Umfang gar keine Wasserkonferenz gab. Zumindest 47 Jahre nicht. Also wirklich eine unfassbar lange Zeit. Und das war so der Anstoß, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt nochmal wirklich ein Buch darüber schreiben und mich noch mehr damit auseinandersetzen. Was bräuchte es denn eigentlich und was gibt es schon so für Hebel und Lösungen? Weil mich schon stutzig gemacht hat, dass es, obwohl Wasser ja eigentlich gar nicht an der nationalen Grenze Halt macht und länderübergreifend ein Riesenthema ist, auch unfassbar wichtig für generelle Friedenssicherung zum Beispiel, dass es noch nicht so ganzheitlich betrachtet wird und auf der einen Seite es noch zu der Zeit noch keine globale Wasserstrategie gab und es aber auch, wie mein Empfinden war, auch so in der allgemeinen Bevölkerung sehr wenig Allgemeinwissen zu Wasser gab. Als ich mich dann in meine ganzen Recherchen begeben habe, ich habe das auch gemeinsam gemacht mit einem wissenschaftlichen Co-Autor, der mich auch nochmal mit sehr vielen Fakten und Daten unterstützt hat. Zum Glück, das wäre sonst neben meiner Geschäftsführungstätigkeit kaum machbar gewesen. Ist mir vor allem bewusst geworden, dass die Lösungen schon alle da sind. Und es sind besonders die naturnahen Lösungen, teilweise die Lösungen, die seit Jahrtausenden von indigenen Völkern schon praktiziert werden. Oder auch umgesetzt wurden, um Wasser zu schützen, Wasser im Boden zu halten, über zum Beispiel Wiederaufforstung, Renaturierungsmaßnahmen oder auch gewisse Bepflanzungen, die durchs Wurzelwerk dazu führen, das Wasser direkt lokal auch zu halten. Und das fand ich irgendwie sehr inspirierend, weil wir manchmal so technikgläubisch sind und denken, wir finden diese eine Innovation und sie wird das ganze Salzwasser entsalzen oder sie wird das CO2 aus der Luft rausziehen. Und da nochmal zu festzustellen, die Natur hat eigentlich sehr viele sehr intelligente Lösungen. Es ist ein komplexes System, was total fein aufeinander abgestimmt ist. Und so diese Grandiosität zurückzunehmen, dass wir Menschen alles verstehen und alles kontrollieren können, hin zu, wie können wir so der Natur wieder den mehr den Raum geben, damit sie ihre eigene Regeneration umsetzen kann. Das war schon, glaube ich, so eine Kernerkenntnis. Und es hat mich natürlich total inspiriert darin, wie wichtig mein Engagement oder auch unser Engagement für Wasser ist, weil ich festgestellt habe, wie viel mehr auch Menschen noch zukünftig unter Dürren leiden werden, wie stark auch durch die Temperaturerhitzung in vielen Regionen der Welt der Zugang zu Wasser noch viel eingeschränkter sein wird. Auch insgesamt Regionen, von denen man jetzt ausgeht, dass sie kein Wasserproblem haben, die zukünftig noch viel stärker unter Wasserstress geraten werden. Ich habe in meinem Buch auch mit vielen Grafiken gearbeitet, um das nochmal so leichter verständlich zu machen. Und da habe ich schon gemerkt, ja, eigentlich ist so das Engagement nicht nur sehr wichtig, sondern auch sehr dringlich. So. Und einerseits in der Allgemeinheit mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, aber auch wirklich konkret Dinge zu verändern. Also nicht nur theoretisch darüber zu berichten, sondern dann auch proaktiv etwas umzusetzen. Und von daher gefällt mir diesen Aktivismus, den Viva Con Aqua auch viel macht. Gefällt mir so gut. Ich war jetzt im März auf der Leipziger Buchmesse, konnte da das Buch vorstellen, aber habe da auch mit unfassbar vielen Menschen gesprochen. Es sind sehr viele Menschen auch zu meinen Lesungen und zu meinen Vorstellungen gekommen. Und da ging es eigentlich immer darum, Menschen auch zu inspirieren oder zu ermutigen, selbst tätig zu werden oder sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist so auch der nächste Schritt, sich sozusagen nicht nur zu informieren, sondern auch dann abzuleiten, was heißt das konkret auch für mein persönliches Engagement.
Wir wissen ja eigentlich alle, wie man Wasser spart, oder? Also die Paradebeispiele sind doch wahrscheinlich sowas wie beim Duschen das Wasser abdrehen, beim Händewaschen auch. Und eine wirklich beeindruckende Zahl, die wir gelesen haben und die wahrscheinlich nicht nur uns abholt, ist: 7200 Liter Wasser verbrauchen wir pro Tag pro Kopf. Und ein Kaffee verbraucht 120 Liter Wasser. Das ist, war mir überhaupt nicht präsent.
Ja.
Also ich finde das mit dem Kaffee so, das holt ja wahrscheinlich noch mehr Leute ab als mich.
Ja. Und das, was du gerade beschreibst, diese 7200 Liter, das Konzept heißt virtuelles Wasser. Und um das mal so ein bisschen bildhaft zu beschreiben für alle, die gerade zuhören, das könnt ihr euch eigentlich so vorstellen, als würde man mit einem Flugzeug Wasser konkret aus anderen Regionen wie Äthiopien, Indien transportieren, das gesamte Wasser importieren nach Deutschland. Weil diese 7200 Liter sind eigentlich das Wasser, was verbraucht wird über die Produkte, die wir konsumieren, sei es Fleischkonsum, Milchkonsum, aber auch die Baumwolle. Und das ist so ein Durchschnittswert, der errechnet wurde, den wir in Deutschland pro Person täglich verbrauchen durch unseren Konsum.
Wahnsinn.
Und dazu kommt aber noch diese direkten Liter, die du gerade beschrieben hast. Also meine Dusche, das sind ungefähr 140 Liter. Also nicht nur die Dusche, sondern Dusche, top. Haushalt und so. Genau, das gehört auch noch mit dazu. Und diese Literzahl, das macht in Deutschland ungefähr ein Viertel des Wasserkonsums aus. Also man kann einmal direkt sparen im Haushalt. Da helfen zum Beispiel so diese Wassersparaufsätze oder einfach insgesamt Regenwasser aufzufangen, Wasser mehrfach zu verwenden. Aber der noch viel größere Hebel ist tatsächlich dieses virtuelle Wasser, diese 7200 Liter, was durch unsere Produkte und unseren Konsum passiert. Und da hattest du den Kaffee schon als gutes Beispiel genannt. Und da gibt es mehrere Beispiele, was sehr wasseraufwendig ist. Also Kakao tatsächlich. Aber auch die Nüsse sind auch aufwendig, Käse sind sehr aufwendig, Kuhmilch ist aufwendig. Und da so kleine Tricks wie statt Kuhmilch Hafermilch zu verwenden, da könnte man auch schon, wenn man jetzt ein Glas Milch nehmen würde, hat man auf einmal für die Hafermilch nur 13 Liter Wasser verbraucht, während man bei der Kuhmilch, glaube ich, 250 Liter Wasser verbrauchen würde für ein kleines Glas Milch.
Richtig und große Unterschiede.
Ist das auch mit ein Grund, warum du vegan lebst, oder hat das gar nichts damit zu tun?
Ich lebe nicht mehr ganz so strikt vegan. Ich glaube, so während meines Studiums habe ich mich viel damit beschäftigt, auch mit veganer und vegetarischer Ernährung, und habe das sehr stark auch aus Nachhaltigkeitsgründen umgestellt, aus ökologischer Nachhaltigkeit. Zwischenzeitlich, glaube ich, bin ich etwas noch lockerer geworden so in meinem Alltag und versuche da nicht zu strikt mit zu sein. Wenn jetzt auch generell, wenn jetzt Freunde von mir im Restaurant etwas bestellen und ihr Steak nicht aufessen, dann esse ich sonst den Rest, bevor es weggeworfen wird. Also ich bin da so ein bisschen entspannter, flexibler geworden, aber versuche schon Menschen zu inspirieren, insgesamt auch mal vegane Gerichte auszuprobieren, weil es gerade, wenn man da auch so ein bisschen in orientalische, indische Richtung geht, kann man tolle Gerichte kochen, die einfach ja völlig ohne tierische Produkte auskommen. Und dann dabei sehr viel virtuelles Wasser einsparen.
Mit der Dringlichkeit, das hattest du eben einmal noch gesagt. Wasser ist ja auch eines dieser planetaren Grenzfaktoren, sage ich es jetzt mal, ganz platt. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, weil ich glaube, 2023 haben wir da ja auch
überschritten, leider.
Genau, die Grenze überschritten.
Sogar 2022 schon, also sogar noch ein Jahr früher. Es gibt so in der Forschung 9 planetare Grenzen, die beschrieben werden. Eine davon ist eben auch Wasser. Da wird unterschieden zwischen blauem Wasser und grünem Wasser. Und das grüne Wasser ist das, was zum Beispiel im Boden ist, in den Pflanzen ist. Das blaue Wasser ist das Oberflächenwasser. Und beide Bereiche sind seit 2022 überschritten, weil wir viele Feuchtgebiete total entnässt haben und die sind total trockengelegt, obwohl eigentlich diese Feuchtgebiete total wichtig sind. Wasser funktioniert ja auch als Kreislauf insgesamt. Es wurde sehr viel auch Degradierung betrieben, gerade wenn man sich den zum Beispiel die grüne Lunge anschaut, den Amazonas-Regenwald, da wurde sehr viel Wald auch abgeholzt, der nicht mehr funktional ist, und das verändert das gesamte, eigentlich das Ökosystem insgesamt, weil sich Regenverhalten verändert, weil Feuchtigkeit nicht mehr so bestehen bleibt auch vor Ort, weil dann auch das Grundwasser insgesamt zurückgeht. Das ist der eine Faktor. Ein anderer Faktor ist tatsächlich auch die durch die Temperaturveränderung, dass mehr Wasser verdunstet und auch mehr Gletscherwasser abschmilzt. Und das fließt direkt ins Meer und ist dann auch nicht mehr als Süßwasser verfügbar. Das alles berücksichtigt diese planetare Grenze. Und das war für mich auch auf jeden Fall ein Warnsignal, als das 2022 überschritten war. Ich erinnere mich sogar noch sehr genau. Wir saßen mit dem Team zusammen und haben zu der Zeit unsere Wasserprojekte-Strategie uns angeguckt. Wo wollen wir wie Wasserprojekte umsetzen? Und da habe ich mich schon gefragt, wenn alles so stark zusammenhängt und wir uns das auch sehr ganzheitlich und holistisch anschauen, können wir sozusagen nicht nur Symptombekämpfung machen, indem wir sagen, hier vor Ort bewirken wir, dass jemand Zugang zu Wasser bekommt, sondern wir müssen eigentlich auch ganzheitlich verstehen, was wirkt da darauf ein, dass dieser Mensch vielleicht den Wasserzugang auch wieder verliert durch die Temperaturerhitzung oder Grundwasserschwund?
Denn auch ein Faktor, der darauf einwirkt, und das ist ja auch nochmal ein Beisatz, glaube ich, sogar des Buchtitels, der Besitz von Wasser. Also ich hatte jetzt darauf geguckt, ja, okay, es gibt vielleicht Mineralwasserkonzerne, die Wasser besitzen, in Anführungszeichen, aber generell so, wenn jetzt die Elbe hier vorbeifließt, sage ich erstmal, okay, wem gehört die jetzt gerade? Und wer da ein bisschen ratlos? Also,
das ist eine sehr spannende Frage. Wem gehört das Wasser? Ich habe da eigentlich eine ganz klare Haltung und bin mir ganz sicher, dass das Wasser eigentlich immer der Gemeinschaft gehören sollte und demokratischen Prinzipien unterliegen muss und es nie von Profit abhängig sein darf. Wer hat Zugang zu Wasser? Ist das Wasser reingehalten? Und wir sehen in Deutschland, es ist in vielen Regionen so, dass eben Wasser wirklich von den, zum Beispiel von den Gemeinden verwaltet wird und dann zugänglich gemacht wird. Menschen haben eine gewisse Wassergebühr natürlich, um das überhaupt so zu ermöglichen, das System. Aber das ist oft sehr langfristig ausgerichtet. Das heißt, die kommunalen Versorger können dann auch planen auf die nächsten 20 Jahre und schauen, wie entwickelt sich der Regenumfang und die Wassermassen, müssen die Rohre irgendwie umfunktioniert werden, kann man vielleicht auch in gewissen Bereichen eine Versiegelung verhindern, damit das Grundwasser wieder sich aufbauen kann und so, also sehr langfristig gedacht. Es gibt aber auch viele Regionen, in Chile ist das ganz stark, aber auch in vielen anderen Regionen, tatsächlich sogar auch in Deutschland, in manchen Städten wie in Stuttgart, da ist Wasser privatisiert und da zeigen sich eigentlich immer so gewisse Effekte, dass viel kurzfristiger geplant wird, weil natürlich Konzerne haben gewisse Quartalszahlen, die sie erreichen wollen, die Wasserkosten für die Verbraucher steigen und die Qualität sinkt sogar häufig ab. Und das hat natürlich dann zur Folge, dass eigentlich diese Kernidee Wasser als Menschenrecht, was wirklich der Gemeinschaft zugänglich ist, oft unterwandert wird, weil es auf einmal von Profitinteressen abhängt. Und da gibt es in verschiedenen Regionen, die ich auch im Buch beschreibe, auch riesige Konflikte, die dadurch natürlich entstehen und auch gerade ärmere Bevölkerungen, die dann eben den Zugang zu Wasser immer wieder verlieren oder abgestellt wird oder wo die Wasserqualität massiv schlechter wird, dass die Menschen dann wieder von Tanklastern abhängig sind oder viel mehr Flaschenwasser kaufen müssen. Obwohl eigentlich das Leitungswasser theoretisch trinkbar sein könnte, aber eben abgestellt wird. Und deswegen ist das eine sehr, sehr wichtige Frage. Und ich sehe schon auch international, dass sich auch große Konzerne auch Gewinnrechte einfach sichern und mit Wasser auch spekulieren und diese Wasserrechte immer wieder weiterverkaufen oder sich einfach in großem Umfang Wasserreservoirs sichern, aber das auch sehr kurzfristig dann ausschöpfen, was dann in den Regionen dazu führt, dass der Grundwasserspiegel sinkt, dass landwirtschaftliche Betriebe in der Umgebung Herausforderungen haben mit ihrer Pflanzenbewässerung. Aus meiner Sicht darf das nicht sein. Auch Wasser darf nie kostenfrei sein oder ein Ressource oder ein Standortfaktor, sondern muss eigentlich viel achtsamer auch geschützt werden. Und das ist schon etwas, wo ich glaube, da ist es gut, so die Allgemeinheit noch mehr darüber zu informieren und auch dafür sensibel zu machen, damit wir uns einfach weiterhin dafür einsetzen, dass Wasser immer in Gemeinwohlhand bleibt.
Ja, und umso erstaunlicher, weil es, wie du schon gesagt hast, ein Menschenrecht ist. Schauen wir noch mal ein Stück auf eure Organisation. Mhm. Du hast ja eben schon mal auch erwähnt, ihr habt sogenannte Crews. Das ist ja auch schon mal ganz interessant, also dass ihr das Crews nennt.
Die sind auch offiziell Teil des Vereins. Also die dürfen auch Spenden für uns einnehmen und zahlen die dann bei uns ein und dürfen auch bei der Mitgliederversammlung mit abstimmen. Und die bestimmen, wer der Aufsichtsrat ist. Und der Aufsichtsrat hat mich zum Vorstand bestimmt. Das heißt, das ist okay. Schon auch ein hoher Einflussfaktor, den die Crews oder die generellen, die Mitglieder und Ehrenamtlichen dann haben in der Vereinsgestaltung. Und zusätzlich ist aber auch ein richtiges Ökosystem um Viva Con Aqua, um den Verein herum entstanden. Also es gibt verschiedene Sozialunternehmen, wie zum Beispiel das Viva Con Aqua Mineralwasser. Und an der Stelle muss ich den Disclaimer machen, dass Leitungswasser immer noch die ökologischste Alternative ist. Aber wenn man soziale Projekte unterstützen will, ist das Viva Con Aqua Mineralwasser toll, weil wir mit den Gewinnausschüttungen gemeinnützige Projekte finanzieren. Bei uns ist auch so eine Regel, immer wenn es neue Unternehmen bei uns dazukommen, dass das Geschäftsmodell eigentlich immer so ist, dass es mehrheitlich gemeinnützig ist, aus der Gemeinnützigkeit auch herausgeführt wird. Und das ist auch nochmal was anderes, als wenn man jetzt sagt, bei meinem Produkt hier pro Müsli-Riegel spende ich 5 Cent. Das kann ich mir ja auch nochmal anders entscheiden. Oder es ist natürlich nicht so bindend wie ein Geschäftsmodell, was komplett in den Gesellschafteranteilen mehrheitlich gemeinnützig ist. Es gibt noch andere Vereine in Uganda, in Südafrika, in der Schweiz, in Österreich. Also es ist wirklich so ein dezentrales System geworden an verschiedenen eigenständigen Organisationen, die aber alle die gleiche Vision haben.
Ihr nennt euch ja auch gar nicht NGO, sondern ihr seid ja ein All-Profit, eine All-Profit-Organisation, oder?
Ja, weil unser Ziel ist, dass wirklich jeder Mensch, der mit uns zusammenarbeitet, eigentlich davon profitiert. Einmal die Menschen, die den Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten, aber auch die Menschen, die sich bei uns engagieren, die Unternehmen, die Lust haben, über eine Spende zu partizipieren und eben auch einen Beitrag zu leisten, dass die auch etwas für sich persönlich sozusagen dafür damit erhalten, wenn man so will. Also zum Beispiel kann man als Unternehmen dann tolle Kommunikation bekommen, was wird direkt in den Projektgebieten bewirkt. Als individuelle Person, die regelmäßig spendet, werde ich dann vielleicht eingeladen, wenn hier Veranstaltungen sind zum Thema Wasser. Wir haben kürzlich ein Water Festival organisiert. Da gab es viele Podiumsdiskussionen zum Thema Wasser, eine Buchlesung aus meinem Wasserbuch und einfach auch wirklich schöne Musik, und die Menschen waren einfach zusammen und hatten eine gute Zeit. Und so etwas ist dann natürlich auch ein schöner Anreiz, auch in dieser Gemeinschaft selber aktiv zu sein. Und genau, in diesem Ökosystem sind ja verschiedene Organisationen auch. Also international die gemeinnützigen Vereine in anderen Ländern wie Uganda und Südafrika, aber eben auch das Mineralwasser sowie das soziale Gasthaus, was es hier gibt, die Villa Viva in Hamburg.
Wo wir heute zu Gast sein dürfen.
Wo ihr zu Gast seid heute. Wir können euch leider nicht einladen, das geht natürlich nicht, aber wir freuen uns, dass ihr trotzdem da seid. Diese Idee ist auch mehrheitlich gemeinnützig, haben sich jetzt ja wahrscheinlich die Zuhörenden schon gemerkt. Bei uns der Grundsatz, wenn wir so große Geschäftsmodelle umsetzen und so einen Bau eines Hauses, eines Hotels, ist natürlich sehr kostenaufwendig, dann können wir daraus nie eigene Mittel nehmen. Also wir können keine Spenden dafür benutzen, ganz klar. Die Spenden sollen für die Wasserprojekte sein. Das heißt, wir brauchen bei solchen Projekten dann immer Investoren und Investorinnen, die uns das Eigenkapital geben, um das umzusetzen. Und trotzdem ist das Gesamtgeschäftsmodell zu 67% gehört es Viva con Aqua und der Gemeinnützigkeit. Das ist natürlich wirklich besonders so. Viva con Aqua gibt 0 Euro und erhält 67% der Anteile, prägt natürlich auch massiv das Haus hier. Alle Menschen, die hier reinkommen, kommen mit Wasser in Verbindung, kommen mit Viva con Aqua in Verbindung. Und das ist wirklich so ein langfristiger Ort, der jetzt hier so zentral entsteht, wo Menschen übernachten, wo Menschen oben auf der Dachterrasse den Sonnenuntergang zusammen genießen. Und aber auch immer wieder mit Wasser in Verbindung kommen. Und die ganz langfristige Vision ist, dass halt auch dann Gewinne ausgeschüttet werden können für gemeinnützige Projekte. Aber sowas ist natürlich etwas langfristiger. Das dauert natürlich auch, bis man da in die Gewinnzone kommt. Aber Viva con Aqua hat an sich jetzt selbst keine Kosten dafür.
Mhm. Wahnsinnig interessant ist ja auch bei dem allem, was du beschreibst, die Events, die ihr organisiert. Ihr seid auf den Konzerten, kennen sicherlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die Spenden, die ihr dort einsammelt in Form von den Pfandbechern. Da geht's immer darum, Verbundenheit herzustellen oder Menschen zusammenzubringen, auch hier in der Villa Viva Menschen zusammenzubringen, auch wie du schon gerade gesagt hast, mit dem Thema Wasser in Berührung zu bringen. Und wir haben vorher auch gehört, dass ihr intern so Grundannahmen habt bei Viva con Aqua. Inwiefern gehört das da auch mit rein oder ist das nochmal komplett getrennt zu sehen?
Ja, ich glaube, das ist etwas, was einfach unsere Kultur insgesamt prägt. Und mir war auch immer wichtig, dass bei allen Professionalisierungsschritten und auch Weiterentwicklung und Zukunftsorientierung und Prozessverschlankung, einfach um mal so ein paar Oberbegriffe zu nennen, dass eigentlich gerade so der Kern der Kultur immer bewahrt ist und dass so diese Grundbeziehungsorientierung, die wir hier leben, die sich bei uns im Miteinander im Team zeigt, genauso wie in den Engagementformaten, dass das einfach ein Kern ist und eine kulturelle Grundannahme ist Verbindung, ist Beziehung, und dass die auch immer wieder gelebt und gestärkt wird, ist total essentiell auch für unsere Zusammenarbeit und auch für unsere Wirksamkeit mit unserer Vision.
Wirksamkeit durch Freude auch, oder?
Ja, das Freude ist die zweite wichtige Säule. Das ist natürlich auch etwas anderes als Spaß. Spaß ist etwas vielleicht sehr Oberflächliches, Schnellliebiges, während Freude eigentlich irgendwie immer etwas viel Fundierteres hat, auch einen Sinnbezug hat. Freude auch vor allem in der Gemeinschaft entstehen kann oder in dem völligen Aufgehen in dieser Tätigkeit, so sogenannten Flow-Erlebnissen. Mhm. Und das zu fördern, nicht nur im Engagement, sondern auch im hauptamtlichen Team und auch das selber zu leben, finde ich irgendwie total wichtig.
Und bei euren Grundannahmen drin ist auch, so wie wir es angelesen haben, das Thema Potenzial. Also diesen positiven Blick auf die Welt, also ressourcenorientiert auch nach innen zu schauen, jeder auf sich, auf die Organisation, aber eben auch in die Welt. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
Ja, dieser stärkenorientierte Blick hat eigentlich in der Vergangenheit bei uns auch immer dafür gesorgt, dass Menschen, würde ich sagen, noch stärker in die Autonomie gegangen sind und viel proaktiver auch gestaltet haben, weil sie sozusagen nicht in einer Opferhaltung verharrt haben und das Gefühl hatten, oh, die Rahmenbedingungen sind so schwierig, ich kann da eh nichts tun. Oder meine Chefin müsste mal oder hier müsste mal jemand was tun. Also diese klassische Opferdynamik, die man manchmal so kennt oder so eine ausgedrückte Passivität, sondern dass das eigentlich eher Eigenverantwortung fördert, weil es auch so diese Eigenverantwortung immer wieder in Erinnerung ruft. Was ist trotzdem in deinem Gestaltungsspielraum machbar? Und weil es auch dazu inspiriert, ein bisschen größer zu denken und Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und da versuchen wir uns auch gegenseitig dazu zu inspirieren. Und das ist natürlich gerade in so Phasen, wo es auch gerade die Zeit der multiplen Krisen oder der verschiedenen Herausforderungen, wo es manchmal schnell geht, nur die Schwierigkeiten im Außen zu sehen oder die Krisen, die wir das Gefühl haben, da können wir eigentlich sogar gar nicht wirklich was bewegen. Gerade wenn wir uns so Klimaveränderungen anschauen, das wirkt manchmal sehr, sehr groß. Und da dann sich aber trotzdem immer wieder auf die eigene Selbstwirksamkeit zu besinnen und auch zu schauen und trotzdem im Hier und Jetzt, heute und für die nächste Zeit, was ist unser Gestaltungsspielraum, worauf wollen wir uns konzentrieren, was ist jetzt für uns wichtig, was sind unsere Prioritäten? Und das hat aus meiner Sicht total dazu beigetragen, dass Menschen eben diese Eigenverantwortung auch genommen haben und sehr autonom auch entschieden haben und sich auch getraut haben, Entscheidungen zu treffen und eher zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.
Das
klingt doch TA, oder?
Genau, das TA-Ohr hat gerade geschlackert bei mir. Passivität haben wir schon gehört. Wir haben auch eben ganz viel von Beziehungen gehört.
Selbstwirksamkeit.
Also
alles.
Magst du mal darauf eingehen, inwiefern die Transaktionsanalyse auch dazu beigetragen hat, zu dem, wo du heute bist, was du heute machst und wie du auch führst?
Ja, es hatte einen sehr starken Einfluss auch, weil ich hatte vorhin ja beschrieben, dass ich schon mit 24 in einer Führungsrolle war, also sehr früh in einer Führungsverantwortung, während ich aber auch noch eigentlich in so einem Selbstfindungsprozess war, am Ende so mit 24 doch noch die Persönlichkeit eigentlich noch dabei war, sich zu festigen. Und ich viel auch biografische innere Arbeit auch noch nicht gemacht hatte und mich dann in eine Beratung begeben habe, auch einfach eine psychologische Beratung, um mich in dieser Führung auch begleiten zu lassen und immer wieder den Raum zu haben, auch bestimmte Dinge für mich zu reflektieren, Intervisionen zu machen. Und da bin ich eben bei einer TA-Lehrerin in dieser Beratung gewesen und die hat schon viel immer mit TA-Konzepten mit mir gearbeitet und mich auch schon in viele einfach das immer verbunden, einmal diese beziehungsorientierte Arbeit mit mir direkt, aber auch immer einen Einblick in theoretische Modelle, die das auch nochmal fundiert haben. Und das hat mich damals einerseits persönlich sehr gestärkt und mir auch viel auch an die Hand gegeben, aber auch mir so sehr viel Reflexionsraum nochmal gegeben, vieles auch in mir selber zu beobachten, auch mein eigenes Skript besser zu verstehen, zu erkennen, wo bin ich eigentlich sehr stark in Projektion oder in meinen eigenen Antreibern oder eben auch in der Grandiosität, weil ich denke, als 24-Jährige schaffe ich alles. Ich kann diese stationäre Jugendhilfeeinrichtung leiten. Ich kann mit jeder Krise umgehen. Ich kann mit den Jugendämtern alle Konzepte schreiben. Das kann natürlich auch viel Kraft freisetzen, aber das führt auch schnell zu einer Überforderung, auch zu einer Überschätzung der eigenen Grenzen, auch zu einer, ich spreche jetzt einfach mal in TA-Worten, weil das verstehen ja eh alle, Gewalt gegen mich selbst durch extrem hohen Leistungsbezug. Und da dann auch teilweise natürlich aus der Balance zu geraten und das immer wieder zu reflektieren und auch ein Gegenüber zu haben, mit der ich das sehr gut besprechen konnte, die mich da sehr begleitet hat, hat mich einfach neugierig gemacht, mich damit auch mehr zu beschäftigen. Und dann habe ich mich auch dazu entschieden, die Ausbildung zu machen. Erstmal die Grundausbildung, den Berater für, ich glaube, 3 Jahre. Und konnte da dann auch schon, da war ich schon in der Geschäftsführung tätig dann, das war später, das war dann, da war ich 2 Jahre schon, glaube ich, in der Geschäftsführung oder so und konnte dann halt konkrete Themen auch aus meinem beruflichen Kontext jetzt hier aus der Geschäftsführung bei Viva Con Aqua immer wieder mit reintragen und habe dann halt auch für mich reflektiert, gerade diese Opfer-Retter-Dynamiken, dass ich auch in der Zeit als auch noch junge, sehr ambitionierte Führungskraft auch schnell dazu geneigt habe, eher aus einer Retterhaltung zu agieren und eher das Gefühl zu haben, ach, wenn das Team das jetzt so nicht umsetzen kann, dann muss ich wohl einmal jetzt hier den Vortrag machen oder die Ausarbeitung oder die Analyse nochmal mir anschauen und da stärker dann auch eher selbst reingegangen bin, anstatt da zuzutrauen, den anderen ernst zu nehmen und die auch wirklich dann zu fordern und zu fördern in ihren Aufgabenbereichen. Und diese Dinge zu reflektieren, das war einerseits natürlich mit meiner TA-Lehrerin sehr hilfreich, aber auch mit der Gruppe, weil da waren auch viele andere Führungskräfte, andere Geschäftsführungen. Und wir haben dann schon festgestellt, wir hatten auch ähnliche Themen. Wir haben damals auch reflektiert, welche Organisationsstruktur macht Sinn, welches Organigramm, wie definieren wir eigentlich auch Verantwortlichkeiten im Team. Und das waren so extrem notwendige Entwicklungsschritte auch für uns, für die Organisation, wo ich dann aber mit dem TA-Wissen dann trotzdem betriebswirtschaftliche Konzepte eingeführt habe. Aber eben nicht aus einer rein sachlichen, analytischen Perspektive, sondern aus einer beziehungsorientierten Perspektive, die eher TA geprägt war. Und habe dann zum Beispiel, manche, die aus der Wirtschaft eher kommen, kennen bestimmt RACI, also Responsible, Accountable, Consulted, Informed, als so Grundabkürzung, wer macht eigentlich was, mit welchen Entscheidungsbefugnissen. Und das war bei uns davor einfach sehr unklar, weil wir immer das Gefühl hatten, wir entscheiden auch sonst alles gemeinsam und wir sind eine große Gruppe und wir sind ja sehr visionsgetrieben und es ist total wichtig, dass immer alle bei allem mitreden und mitentscheiden dürfen.
Die Einladung auch groß, ne?
Genau, und das war auch teilweise gar nicht realistisch, weil es doch Entscheidungen gab, die hat dann halt doch nur die Geschäftsführung getroffen und dann kam es zu Frustration oder sehr viel Unklarheit, Spieledynamiken, weil immer nicht so richtig klar war, was ist eigentlich unser gemeinsamer Vertrag? Wo darf ich wie viel Verantwortung übernehmen? Und die Klarheit fehlte und mir hat es einfach dabei geholfen, für mich persönlich viel klarer zu sein und auch diese Klarheit mehr auszustrahlen. Und jetzt merke ich, dass diese klare Formulierung von auch Erwartungen, was ist zum Beispiel in deiner Position, dein genaues das Entscheidungsspektrum, das auch in der Abstimmung zu haben oder auch Menschen bei uns, die Führungsverantwortung haben, zum Beispiel für gewisse Wertströme, die wir umsetzen, da dann auch die Wertströme natürlich zu analysieren, wie ist der Return on Invest, was sind die Arbeitszeiten, die wir da reinstecken und was ist aber auch die Erwartung an dich als Person, die das führt, was wir monatlich zum Beispiel an Auswertungen brauchen. Und da war ich ganz am Anfang meiner Führungskarriere einfach häufig unsicherer. Wie klar kann ich Erwartungen formulieren oder dann auch manchmal dann vielleicht irgendwie enttäuscht, weil die Erwartungen nicht getroffen wurden, anstatt viel klarer und offener zu kommunizieren, was braucht die Organisation, damit sie gut auch sich weiterentwickeln kann. Was bedeutet das auch für unseren gemeinsamen Vertrag? Und jetzt, wo ich auch über Vertrag spreche, was mir auch aufgefallen ist, ich habe dann auch zum Beispiel unsere Meetingstruktur nochmal völlig überarbeitet, um auch bei Meetings eigentlich auch so diese Grundkenntnisse aus der Vertragstheorie anzuwenden, auch auf Meetings, dass einfach immer schon klar ist, wenn ein Meeting eingestellt wird, was ist das Ziel des Meetings, wer muss überhaupt dabei sein, wie lange geht das, was muss ich vorbereiten? Und diese Dinge wirken erstmal banal, aber immer wenn das nicht vorliegt, dann ist das Meeting völlig unklar. Geht es jetzt um irgendeinen Austausch, Brainstorming oder kommen die Leute schon richtig vorbereitet? Und das hat bei mir in der Vergangenheit zu Frustration geführt, weil ich anders in das Meeting gekommen bin als vielleicht die Person, die das Meeting eingestellt hat. Und ich dachte, wo sind die Ergebnisse? Wo ist die Entscheidungsgrundlage? Warum gab es noch keinen Pre-Read, der mir vor einer Woche zugeschickt wurde? Und die anderen waren so, nö, wir wollen eigentlich nur ein allgemeines Brainstorming machen. Und da für so eine Klarheit zu sorgen, hat, glaube ich, der Organisation und auch mir persönlich total geholfen, so in der auch in der Weiterentwicklung.
Was wir auf jeden Fall jetzt schon haben, ganz viel Potenzial für die Shownotes. Da ja, kommt ganz viel rein. Du hast schon sehr, sehr viele Konzepte auch erwähnt, die in dem Zusammenhang natürlich total wertvoll sind, wie du ausgeführt hast. Also für alle, die jetzt gerade die Begriffe noch nicht so kennen oder gesagt haben, was ist das, das interessiert mich, packen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes rein.
Absolut.
Wenn du jetzt auf die Entwicklung hier auch in der Organisation schaust, was ist denn so das in den letzten Jahren, wo du so drauf schaust und sagst, so Mensch, das ist wirklich so eine Entwicklung, die dich wahnsinnig auch freut, was ihr hier geschaffen habt?
Ein paar habe ich gerade schon genannt, aber ich glaube, am meisten freut mich jetzt gerade wirklich zu erleben, wie stark Menschen in dieser Autonomie und dieser Eigenverantwortung sind. Und das war immer so persönlich so mein ganz starker Antrieb, dass ich das, also wie so eine persönliche Vision oder so eine persönliche, was ist so eigentlich mein eigener Purpose im Leben, dass ich dachte, oh, wie schön wäre das, wenn ich so mit dem, was ich eigentlich vereinen kann, nämlich einerseits sehr Analytik, Struktur sind so meine totalen Stärken, aber ich komme eigentlich aus so einer starken Beziehungsorientierung, diese beiden Welten zusammenzubringen. Und wie kann ich das eigentlich dafür nutzen, dass Menschen sehr selbstbestimmt, sehr selbstwirksam sich eben einsetzen können für ein größeres gemeinsames. Bei uns ist es Wasser für alle und das kann natürlich in jedem Kontext auch etwas anderes sein. Aber das so zu verknüpfen, meine eigenen Stärken einbringen zu können und auch das Gefühl zu haben, ich bin in etwas, wo ich wirklich auch das ausspielen kann und ausleben kann, wo ich Stärken mitbringe und kann damit aber einen Beitrag leisten, auch andere Menschen darin zu unterstützen, stärker in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, die auch gerade in der Führung, natürlich als Führungsperson, finde ich, hat man auch immer einfach eine große Verantwortung, das auch so ernst zu nehmen und meine Mitmenschen da sehr ernst zu nehmen und die ja darin auch mit zu begleiten, gerade wenn jetzt junge Menschen ins Team kommen, dass die auch wirklich richtig stark in so einer Autonomie auch aufblühen und eigene Projekte hier umsetzen, auch teilweise wirklich große Projekte, eigenverantwortlich in der Planung, in der Kuration, in der auch teilweise mit den ganzen kreativen Elementen, die da drin sind, wo ich dann ganz häufig so es total schön finde, überrascht zu werden, was dann am Ende dabei rauskommt. Sei es das Water Festival, von dem ich schon gesprochen habe, aber auch viel so an diesen Aktivierungsfestivals, Events oder so Begegnungsorten, die auf einmal so liebevoll gestaltet sind, wo so eine ganz besondere Atmosphäre herrscht, wo Menschen kommen, zusammenkommen, sich gemeinsam engagieren und ja, wenn man das so miterlebt, man spürt, da sind Menschen, die da so richtig mit Herz und Seele dabei sind.
Du hast ja auch schon eine ganze Menge Führungserfahrung und wir haben sicherlich auch den einen oder anderen oder die ein oder andere, die jetzt gerade zuhört, die gerade frisch und neu in Führung kommt oder wo das jetzt demnächst ansteht. Gibt es denn 2, 3 Dinge, wo du sagst, so das ist sowas, wo man am Anfang vielleicht nochmal drüber nachdenken sollte oder was einfach hilft, auch diesen Start für sich selbst zum Gelingen zu bringen?
Was mir unfassbar geholfen hat, war wirklich regelmäßige persönliche Reflexion, auch in Begleitung, weil wir einfach mit immer in diesen ganzen zwischenmenschlichen Konstellationen doch sehr stark immer auf unsere eigenen Muster wiederkommen und doch in Wiederholung sind von dem, was wir schon ganz lange kennen, von unseren Lieblingsgefühlen, da viel in der Reproduktion sind. Und da hilft es einfach unfassbar, in so einer auch am besten, glaube ich, sogar in einem professionellen Coaching oder aber auch vielleicht in einer Peer Group an anderen Führungskräften, sich immer wieder diesen Austausch zu suchen, eine Spiegelung zu suchen, auch gewisse Fälle einfach mal einbringen zu können, konkrete Herausforderungen oder Situationen, wo wir persönlich merken, da sind wir an Grenzen gestoßen oder da brauchen wir einfach mal eine andere Perspektive drauf. Weil das hat mich schon festgestellt, wenn ich mich jetzt vergleiche als Führungskraft noch vor, ich glaube, jetzt bin ich wirklich wahrscheinlich fast 10 Jahre oder so in Führung. Wenn ich jetzt zurückblicke, vor 10 Jahren hatte ich einen ganz anderen Bezugsrahmen von mir, von der Welt, vom Miteinander, wie Zusammenarbeit funktioniert, wie Ziele einer Organisation aussehen. Und da könnte ich jetzt ganz viele Beispiele nennen. Und sich dann immer wieder abzugleichen, wie andere auf diese Situation oder diese Einschätzung gucken, hat mir unfassbar viel geholfen. Und auch bis heute, deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Und ich würde gerne Mut machen dafür, dass ich glaube, dass auch jede Person, egal wie alt und wie erfahren, grundsätzlich auch in eine Führungsrolle reinwachsen kann und dass es auch in Ordnung ist, sich auf eine Stelle zu bewerben. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwo eine ausgeschriebene Stelle seht, wo ihr vielleicht im ersten Schritt das Gefühl habt, naja, von der Ausschreibung kann ich eigentlich nur 5 der 8 Punkte erfüllen. Oder wer weiß, ich habe bisher noch nicht so viel Teamführungserfahrung, ich kann noch nicht sofort ein 8-köpfiges Team leiten. Ich glaube auch dort darauf zu vertrauen, dass ihr über die Zeit dazulernen werdet und dass es auch teilweise Menschen gibt, die schon sehr lange an irgendwelchen Positionen sind und die kochen auch alle nur mit Wasser. Das heißt, ich würde eigentlich dazu Mut machen, sich zu trauen, auch eine Führungsposition anzunehmen oder eine neue Position oder hohe Anforderungen und dann aber immer wieder im guten Kontakt mit sich selber zu sein. Ist es noch das Richtige? Passt es zu mir? Kann ich meine Stärken ausleben? Ist es das, wo ich auch inhaltlich gerne hin möchte? Um davon wegzukommen, dass man es dann für ein Bild von sich selber macht. Wenn ich eine Führungskraft bin, dann habe ich einen hohen Selbstwert oder dann sind meine Eltern stolz auf mich. Also um da wirklich für sich zu differenzieren, was ist das Bild, was ich gerne von mir hätte und was ist wirklich das, wo ich in meiner persönlichen Kraft bin. Aber wenn ihr das Gefühl habt, da ist eine Stelle oder auch an, vielleicht auch sogar direkt in eurem Umfeld eine Karrieremöglichkeit, die euch irgendwie sehr interessiert und anspricht, würde ich euch einfach dazu ermutigen, traut euch einfach, bewerbt euch und dann werdet ihr sehen, ob es gut klappt und gut passt oder ob ihr doch nochmal wechseln müsstet.
Also ich finde, das klingt alles total sympathisch und ich möchte mich sofort bei Viva Con Agua bewerben, auch als Selbstständige. Habt ihr denn Stellen frei?
Leider haben wir keine Stellen frei, wir sind sehr gut aufgestellt. Aber wir haben ganz, ganz viele freie Plätze in unserer Community. Und das ist vielleicht der Moment für alle, die auch Lust haben, einer sinnstiftenden Community mit Teil davon zu sein. Kann man bei uns Fördermitglied werden. Hm. Schon ab 5 € im Monat kann man dabei sein, sogenannte Aguanista. Und kann dann bei unseren Events mit teilnehmen, trägt auch mit dem Beitrag mit dazu bei, dass Menschen den Zugang zu Wasser erhalten und bekommt einfach viel mehr Nähe zu unserem Netzwerk. Und das kann ich eigentlich immer jedem empfehlen, der jetzt Interesse hat.
Packen wir auch nochmal in die Shownotes.
Mhm. Und dann kommen wir auch schon zur Abschlussfrage, oder?
Das können wir machen.
Jetzt haben wir ja gehört, was für Themen bei Viva Con Aqua so oben schwimmen. Und stell dir mal vor, die wären jetzt alle gelöst. Wie würde die Welt aussehen?
Oh, faszinierende Frage. Ich glaube, wenn das gelöst ist, wo wir uns auch im Kern für einsetzen, das ist die Verbindung aus Wasser und Gemeinschaft. Und dann haben natürlich die Menschen weltweit den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das ist sowieso gesetzt. Aber dann wäre es auch in der Welt so, dass wir insgesamt Wasser als dieses kostbare Element, wovon wir eigentlich nur sehr, sehr wenig haben, auch wenn es uns auf dem blauen Planeten manchmal nicht so vorkommt, dass dieses kostbare Süßwasser noch viel mehr Wertschätzung genießt und wir wirklich starke Gemeinschaften haben, die sich auch dieser Vision so verschrieben haben, Wasser regelmäßig zu schützen, zu wertschätzen, vielleicht auch Rituale darum herum zu machen und einfach so eine ganz achtsame Kultur aufzubauen, die aber unfassbar von Gemeinschaft lebt und wo es sehr, sehr viel Freude und tolle gemeinsame Momente gibt, viel gemeinsam gelacht wird und ja, diese Gemeinschaft so richtig aufblüht.
Das klingt schön.
Sehr schön.
Danke dir, Caro.
Ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir hätten jetzt noch 2-3 Stündchen weiterreden können.
Absolut.
Danke für die Insights, die du uns gegeben hast, für das Teilen, wie ihr eure Arbeit macht, wie auch die Transaktionsanalyse dich in deinem Werden unterstützt hat. Und ja, sagen nochmal vielen Dank.
Dankeschön.
Danke euch.